Einen wunderschönen guten Morgen aus Kanada. Hier spricht Andreas Popp. Und wir haben heute wieder einen Podcast und wir werden wieder Fragen behandeln. Und ihr findet diese Fragen, wenn ihr in Telegram Eva Herrmann offiziell reingeht und oben unter der Suchleiste dort reingibt, Hashtag Andreas Popp, Finanzfragen, was tun. Alles hintereinander in kleinen Buchstaben reingetippt, ohne Leerzeichen. Und dann kommt ihr so auf die Podcasts mit immer einer kurzen Darstellung vorne drüber, eine Übersicht, welche Fragen da behandelt werden. Wenn Fragen sind und ihr immer wieder neue Fragen habt, bitte sendet sie am besten an die Wissensmanufaktur, und zwar www.wissensmanufaktur.net. Dort findet ihr einen Kontaktbutton und darüber könnt ihr mich dann erreichen. Kommen wir zur ersten Frage. Ich sehe gerade, es geht hier um eine geldpolitische Frage, aber auch das wollen wir machen. Es geht ja auch um tatsächlich einen gewissen Mehrwert zu schaffen. Wobei es bei meinen Podcasts vor allem darum geht, dass es einfach runtergebrochen wird. Ich bin ein großer Anhänger der Sendung mit der Maus gewesen, wo die einfachsten Zusammenhänge eben halt auch einfach dargestellt werden. Es gibt komplexe Zusammenhänge, aber keine wirklich komplizierten. Aus diesem Grunde finde ich es wichtig, dass man alles einfach darstellen muss. Und so kann es dann auch jeder verstehen. Die große Gefahr besteht heute bei dem Expertentum, dass man immer davon ausgeht, dass alle Menschen zumindest einen relativ guten Überblick über den Teil hat, über den Part hat, den der Experte da behandelt. Und das ist oft nicht der Fall. Und ich kenne das ja auch, wenn ich mich mit anderen Experten unterhalten in Medizin oder sonst was, dass ich da natürlich auch möglichst einfache Darstellungen haben möchte. Kommen wir zur ersten Frage. Herr Popp erklärt, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes mit der Inflation zusammenhängt. Das stimmt. Und dass wir aufgrund der sinkenden Umlaufgeschwindigkeit noch keine Inflation haben, die Inflation aber schlagartig einsetzen kann, wenn sie einmal Fahrt aufnimmt und auch wieder zu stoppen ist. Ich habe jetzt öfter den Begriff Asset-Inflation gehört. Und dass das neue gedruckte Geld nicht in der Realwirtschaft ankommt, sondern in die Finanzmärkte fließt. Kann das stimmen? Gut, gehen wir mal diese Frage kurz durch. Es soll ja kurz und auch kompakt sein. Der erste Teil ist, die Umlaufgeschwindigkeit hängt tatsächlich mit der Inflation zusammen. Ich hatte das erklärt. Wir haben ja ein Finanzsystem, wo wir auf der einen Seite die Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft haben, in dem Wirtschaftsraum, zum Beispiel Deutschland oder EU, je nachdem, wie er definiert ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Geldmenge, die da gegenübersteht. Und die Geldmenge ist ja ein gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, man muss mit diesem Geld zahlen. Genau genommen sind das sogar nur Münzen und Geldscheine, aber das würde jetzt zu weit führen. Diese Geldmenge, die für die Waren zur Verfügung steht, daraus ergibt sich dann ein Preis. Wenn man jetzt beispielsweise diese Geldmenge jetzt versucht mal unter dem Thema der Umlaufgeschwindigkeit zu sehen, was heißt das? Wenn ich beispielsweise einen Euro habe und gebe ihn aus, dann ist das ja nicht in diesem Jahr erledigt, sondern dieser Euro, den derjenige, der mir etwas verkauft, bekommt, gibt ihn ja wieder aus und der nächste gibt ihn wieder aus. Und je höher die Beschleunigung dieser Umlaufgeschwindigkeit ist, das heißt, je öfter er umgesetzt wird, wenn ich also einen 10-Euro-Schein einen Monat in meinem Portemonnaie halte, bevor ich ihn ausgebe, oder ein halbes Jahr oder 2 Tage. Das ist schon sehr unterschiedlich, sodass dadurch das Geld mehrfach eingesetzt wird. Das ist natürlich ein Faktor, den man überhaupt nicht finanziell kalkulieren kann. Man kann nur erkennen, anhand bestimmter Preisentwicklungen und bestimmter Geldmengen, wie oft er ungefähr umgesetzt wurde. Aber da gibt es keine wirklichen validierten Zahlen. Jetzt könnte es sein, dass die Menschen, die natürlich in Schwierigkeiten oder Schwierigkeiten sehen und eine gewisse Zukunftsangst haben, eine typische Mentalität immer wieder aufweisen, dass sie sagen, ich gebe mein Geld lieber nicht aus, sondern ich spare es für schlechtere Zeiten. Und wenn sie das Geld dann eben kontrollierter ausgeben oder jetzt zum Beispiel, wo der Lockdown ja eine schwere Krise verursacht, das war ja nicht das Virus, das war ja der Lockdown, der die Krise verursacht hat, die vielen Restaurants zu sind, das heißt, die Menschen jetzt nicht essen gehen, sondern ihr Geld dann in der Kante sparen oder vielleicht umsetzen in anderen Bereichen, aber die zum Beispiel durch Bestellungen über irgendwelche großen Internet-Shops. Aber oft ist es so, dass man dann erkennen kann, dass die Menschen in dieser Krisenphase ihr Geld zusammenhalten. Und wenn die Umlaufgeschwindigkeit zurückgeht, dann geht natürlich auch das Geld zurück, die Geldmenge im Verhältnis zu den Waren und Dienstleistungen. Und so kann man jetzt plötzlich neues Geld produzieren im Rahmen dieser Krise. Und es macht den Anschein, als würde es gar keine Inflation verursachen. Aber natürlich verursacht es eine Inflation. Inflation, dem Worte nach, kommt von Inflare. Und Inflare bedeutet nichts anderes als aufblasen, größer blasen, größer machen. Und das ist genau die Situation. Wenn die Geldmenge größer gemacht wird, bei gleichbleibender Waren und Dienstleistungen, dann bedeutet das, zu viel Geld auf zu wenig Waren und Dienstleistungen stößt und dadurch der Preis natürlich steigen müsste. Tut er aber interessanterweise nicht, weil nämlich gleichzeitig die Umlaufgeschwindigkeit abnimmt aufgrund der zu erwartenden Krisen. Ja, und das führt natürlich dann dazu, dass die Inflation nicht merkbar ist, das heißt die Preise nicht steigen, obwohl die Geldmenge extrem steigt. Man merkt aber, dass dann auch ein Spannungsfeld entsteht. Ja, und ich möchte, dass das verstanden wird. Und wenn dann irgendwann mal die Gefahr besteht, dass die Menschen das Vertrauen in das Geld an sich verloren haben, wenn sie diesen Zusammenhang verstehen, dass also, wenn man Geld einfach druckt, ohne dass irgendetwas dagegen steht, Wertigkeit kann zum Beispiel die Wirtschaftskraft sein oder könnte auch was anderes sein, aber das haben wir ja hier nicht mit Edelmetallhinterlegung oder sowas, das gibt's ja hier nicht oder das gab es früher mal, dann bedeutet das natürlich, dass hier eine Spannung auftritt. Und wenn irgendwann tatsächlich die Menschen sagen, ich habe jetzt wirklich Angst, dass das Geldsystem nicht mehr lange durchhält, weil so etwas kann nicht auf Dauer funktionieren, das sagt mir schon der gesunde Menschenverstand, dann könnte das Geld plötzlich ausgegeben werden für Konsum, für bestimmte Dinge, um sich einzulagern mit allen möglichen Gütern, die man hat. Man kauft dann wahllos irgendetwas, einfach weil es wertvoller ist als Geld. Das hatten wir gehabt, als die DDR 1989 abgewickelt wurde, dass die Leute Angst hatten, dass das Geld plötzlich keinen Wert mehr haben könnte, die Ostmark, und haben dann irgendwelche alten Fernseher gekauft oder sonst irgendwas. Hauptsache, sie hatten was und waren ihr Geld los. Und wenn so etwas passiert, dann ist das natürlich die Kernschmelze, die dann entstehen kann. In der DDR hat man das geregelt, indem man plötzlich den Umtauschkurs mit der DDR 1:1 gemacht hat bis zu einer gewissen Größe. Und plötzlich war es dann so, dass man bei einer solchen kleinen Volkswirtschaft wie der DDR diesen Vorgang der Hyperinflation tatsächlich verhindern konnte. Aber bei solchen großen Wirtschaftseinheiten, wie wir das haben, ist es nicht der Fall. Zurzeit haben wir die Situation, dass wir ja aufgrund der Umverteilung des Geldes, wir haben sehr wenig Ultrareiche und ganz viele Ultraarme. Und dass die Reichen so viel haben, dass sie ihr Geld einfach nicht mehr ausgeben, weil sie einfach alles haben und die Armen einfach kein Geld haben, um es auszugeben. Und das sparen sie auch noch, das Wenige. Und die Reichen, die setzen dann das Geld ein und investieren das zum Beispiel an der Börse. Und das ist der Punkt, diese Asset-Inflation. Asset ist ja der Wert, das sind also zum Beispiel Papierwerte, Aktien sind Assets, alle möglichen Werte, die man hat. Natürlich ist auch ein Unternehmen ein Asset oder eben halt ein Haus oder ein Auto ist ja für mich mein persönliches Asset. Also ist natürlich wieder so ein Fachbegriff, den kaum jemand kennt. Das sind die Vermögenswerte. Und wenn dann alles in diese Assets reingeht an den Märkten zum Beispiel, an den Aktien, dann blasen natürlich die Aktien extrem auf. Und das heißt natürlich nicht, wie hier der Schreiber fragt, dass das neue gedruckte Geld nicht in der Realwirtschaft ankommt, sondern in die Finanzmärkte fließt, sondern wenn man investiert in Aktien, in Unternehmen, dann können das natürlich durchaus auch Unternehmen sein, die in der Realwirtschaft tätig sind, die beispielsweise Brötchen backen oder Autos produzieren oder sonst etwas. Ja. Und jetzt geht alles in die Aktienmärkte und in die verschiedenen anderen Märkte dieser Art, auch in Immobilienmärkte. Und deshalb sind die Preise so gestiegen. Nicht, weil die Werte der Immobilien gestiegen sind, und auch auf gar keinen Fall die Aktienunternehmen sind gestiegen, sondern es ist einfach nur zu viel Geld dort reingepumpt worden, welches von Wohlhabenden nicht genutzt wird, weil er es nicht braucht fürs Leben, sondern es einfach anlegt, um damit das Geld arbeiten zu lassen. Was natürlich Blödsinn ist, denn Geld kann nicht arbeiten. Oder habt ihr schon mal einen 100-Euro-Schein mit irgendeiner Schaufel gesehen? Das geht nicht. So, das heißt, die Aktienmärkte sind jetzt im Durchschnitt extrem überbewertet. Es gibt auch Ausnahmen, aber es ist jetzt eine sehr heikle Situation, so etwas zu können. Und auch Vermögensverwalter und sogenannte Experten vieler Art haben da große Schwierigkeiten. Früher gab es mal einen Maßstab, das nannte sich, um zu erkennen, ob eine Aktie hoch oder niedrig ist, das war das sogenannte KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und da war 20 war normal. Was heißt das? Jede Gesellschaft, jedes Unternehmen muss an die Aktionäre am Ende des Jahres aus den Gewinnen eine Dividende ausschütten. So nennt man das, eine Gewinnbeteiligung. Und diese Gewinnbeteiligung, Dividende, die sollte im Verhältnis zum Kurs letztendlich ein KGV von 20 aufweisen. Das heißt, wenn ich beispielsweise auf eine Aktie 4 Euro Dividende bekomme, dann multipliziere ich die 4 Euro mit 20, dann komme ich auf 80. Und wenn ich 4 Euro Dividende bekomme von einer Aktie oder die so hoch ist, das kann man ja erfahren, wie hoch die Dividende ist derzeit, und ich habe einen Kurs von 80, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis 20. Das ist normal gewesen früher mal. Wir haben heute exotische Kursgewinnverhältnisse, woran man erkennt, wenn das Kursgewinnverhältnis über 20 ist, also in diesem Fall bei 4 Euro Ausschüttung und 80 Kurs, dann wäre über 80 Börsenwert pro Aktie teuer und unter 80 günstig. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Wert, der heute auch nur noch eine gewisse Rolle spielt. Man erkennt nur, wenn ihr das mal ausrechnet für euch mal, was da für absurde Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind. Gut, zum Thema Aktien. Aktien wurden früher grundsätzlich als Sachwerte taxiert. Auch das ist mir sehr wichtig nochmal, weil das passt hier sehr gut rein. Das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach heute, weil viele Unternehmen tatsächlich kaum noch Sachwerte haben. Durch Insolvenzverschleppungsmaßnahmen weiß man gar nicht, ob das Unternehmen nicht schon sogar pleite ist. Man kann eine Due Diligence, so heißt das, also eine Unternehmensbewertung, heute gar nicht mehr richtig machen, weil man gar nicht mehr weiß, ob das Unternehmen in der Lage ist, zum Beispiel seine Fremdkapitalien, seine Schulden zu finanzieren. Denn wir haben ja momentan ein Zinsniveau, was exorbitant tief ist. Und das verwirft natürlich tatsächlich auch die Bewertung eines Unternehmens, ob das Unternehmen stabil ist, überhaupt seine Schulden zu bedienen mit Zinsen. Denn Zinsen sind ja Kosten für Fremdkapital. Das ist ja quasi eine Leihgebühr, die man zahlt auf das geliehene Geld. Und viele Unternehmen sind da angeschlagen. Nun haben viele Unternehmen auch schon ihre eigenen großen Assets, wie zum Beispiel Betriebsgebäude oder sonstige Vermögen. Ich denke da damals an Krupp Thyssen. Die hatten einen eigenen Schüttgutdampfer. Ich denke Neckar-Ore hieß die, glaube ich, damals. Und das war ein Schüttgutdampfer, der Erze aus Australien geholt hat. Und irgendwann hat man gesagt, dieses Geld, diese Investition in diesem Schiff ist uns zu teuer. Wir verkaufen das Schiff jetzt. Wir gründen eine Kommanditgesellschaft. Dafür gibt es dann Unternehmensexperten, die sowas machen. Und verkaufen dieses Schiff an viele Leute, an viele Einzelanleger. Das sind dann Kommanditgesellschaften. Und damit entledigt sich tatsächlich Krupp Thyssen, so ist es richtig, dieser schweren Bindung des Kapitals auf diesem Schiff und bringt dadurch Liquidität ins Unternehmen rein, braucht natürlich das Schiff weiterhin und mietet von der KG anschließend dieses Schiff wieder ab. Das bedeutet, es wirkt dann oft so, als wäre das Schiff immer noch im Eigentum des Unternehmens, ist es aber gar nicht mehr, weil es über dieses Sale-and-Lease-Back-Verfahren rückgeleased wurde. Okay, jetzt gehe ich schon zu weit rein, aber ich möchte es noch mal kurz erklären. Wir haben zurzeit also, ich sage mal, erodierende Aktiengesellschaften, gerade im mittelständischen Bereich, die wirklich vor großen Schwierigkeiten stehen, bis auf ein paar ganz wenige. Aber auch die werden in Schwierigkeiten geraten. Ich sage auch voraus, dass Amazon irgendwann in Schwierigkeiten geraten wird. Das wird noch dauern, aber irgendwann ist schlichtweg überhaupt kein Geld mehr da, dass die Menschen nicht einmal mehr bei Amazon bestellen, einfach weil das Geld nicht mehr da ist. Also das müssen wir einfach mal so ein bisschen im Kopf hin und her wälzen. Zurzeit haben wir eine extreme Überbewertung aus meiner Sicht der Aktien. An der Stelle bietet es sich noch einmal ganz kurz an, auf das Thema der Renten einzugehen, und zwar des Rentenmarktes. Auch hier setzen die Experten immer voraus, dass alle wissen, was Rentenpapiere sind. Das Problem ist, dass der Normalbürger mit dem Thema Rente automatisch etwas in Verbindung bringt, nämlich sein Altersruhegeld. Altersruhegeld wird auch gemeinhin als Rente bezeichnet. Aber Rente sagt nichts anderes aus, als dass es sich um festverzinsliche Papiere handelt mit regelmäßigen Zahlungen. Gewissermaßen ist also eine Art Autoleasing auch ein Rentenvertrag. Ich zahle der Leasinggesellschaft regelmäßig Zahlungen und bekomme für einen gewissen Zeitraum das Auto zur Verfügung gestellt. Es ist eine Art Rentenzahlung, ist auch sehr wichtig. Diese festverzinslichen Wertpapiere, die wirken dann immer ganz sicher, wenn man dann zum Beispiel garantierte Rückzahlungen hat des eingesetzten Kapitals. Aber was heißt das? Da gibt es ein Total Return. Das sind dann alles so wunderbare Begriffe, die wir dann hören von den Finanzberatern. Nach dem Motto, du kannst gar nichts verlieren, weil dein Geld zu 100% gesichert ist. Aber was nützt mir denn die Situation, wenn ich auf diese Frage insgesamt nochmal eingehe hier, dass eine Inflation plötzlich schlagartig einsetzen kann, nämlich dann, wenn erkannt wird, wie fragil das Finanzsystem ist und das quasi sich schon in einer Kernschmelze befindet, dass dann plötzlich die Leute das realisieren und dann eine gigantische Hyperinflation entstehen könnte. Was nützt mir dann eine garantierte Rückzahlung meines eingezahlten Kapitals? Nichts. Also da wird auch eine monetäre Sicherheit suggeriert, die man hinterfragen muss, während bei Aktien eine sachliche Sicherheit suggeriert wird, die auch hinterfragt werden muss. Dazu haben wir natürlich dann die ganzen Spielarten der sogenannten Derivate. Derivate sind eckabhängige Papiere, das sind quasi Wettscheine auf Realökonomie. Man kann ja heute sogar investieren auf fallende Kurse, auf steigende Kurse, man kann sogar auf fallende Volkswirtschaften wetten. Das Ganze hat ja perfide Züge angenommen und wer da die Fragilität nicht erkennt, dass hier große Gefahren existieren, also dem ist nicht zu helfen. Also die Frage ist also hier hoffentlich damit beantwortet, dass diese Asset-Inflation ganz klar daraus folgt, dass viele Menschen ihr Kapital teilweise sogar als Kredit aufgenommen in die Aktienmärkte investieren. Das ist schon abenteuerlich. Puh, war eine lange Frage. Kommen wir zur zweiten Frage. Das ist aus einer Mail so zusammengestückelt. Ich lese das einfach mal durch. Ich habe das hier vor ein paar Tagen mal zusammengefasst. Übrigens danke, dass Sie mir damals geholfen haben, das war an mich jetzt adressiert, einen Teil unseres Geldes in Edelmetalle umzuschichten. Eigentlich ist es das Vermögen der Eltern, das habe ich sehr lange ausgeführt hier, aber egal. Bis ich es selber richtig verstanden habe und Vertrauen gewonnen habe, hat es eine Zeit gedauert. Und dann die Eltern dazu zu bringen, sich von den wertlosen Zetteln zu trennen, hat mich einiges an Nerven gekostet. Und da sieht man eigentlich wirklich wieder, wie die Menschen konditioniert wurden. Am Schluss wollte uns dann noch der Bankberater einen Strich durch die Rechnung machen, da er versuchte, den Kauf von Edelmetallen meiner Mutter wieder auszureden. Das ist natürlich klar, denn Bankberater verdienen nichts daran, wenn jemand Gold kauft. Wenn die ihre Finanzanlagen machen, da machen sie natürlich mehr Umsatz, auch mehr Geld und bringen wirklich auch Rendite für die Bank ein. Und wenn einer Gold kauft, da hängt ja wirklich nichts an Margen dran. Jeder Goldhändler verdient also nicht die großen Margen. Das muss man einfach mal so wissen. Man muss das also auch erkennen, dass Bankberater keine Bankberater sind, sondern Bankproduktverkäufer bei der Gelegenheit. Sie haben es geschafft, sich das Image eines Beraters zu geben, was eigentlich absurd ist, denn sie haben konkrete Vorgaben, was sie zu verkaufen haben. Ein Steuerberater oder ein Rechtsberater und Bankberater, das wird hier in einem Atemzug genannt. Also Kompliment, dass die Banken es geschafft haben, ihr einfaches Verkaufsgeschäft mit dem Begriff des Beraters zu skandieren. Ist schon interessant. Natürlich hat sich meine Mutter dann nicht mehr getraut, also nachdem der Bankberater da interveniert hat, alles in Edelmetalle zu investieren. Und so hat uns unser Bankberater einiges um Rendite gebracht. Er hat ihr dann einen Fonds aufgeschwatzt, das steht hier so, für den meine Mutter hohe Gebühren zahlen musste, wie sich erst später herausstellte. Wir haben den Fonds dann verkauft, nachdem sich der Fonds ein Jahr lang nirgendwo hin bewegt hat, während Gold durch die Decke gegangen ist und einen Anstieg von 70% hinlegte. Nun eine weitere Frage. Wie würden Sie heute eine Summe von rund 100.000 Euro in Edelmetalle investieren? Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal, dass die Edelmetalle in diesem Jahr extrem gestiegen sind und die Fonds sich nicht entwickelt hatten, das muss man auch ein bisschen relativieren. Es war zwar aus meiner Sicht auch relativ klar vorauszusehen. Ich sage bewusst relativ, weil so viele emotionale Faktoren bei der Entwicklung von Assets tatsächlich eine Rolle spielen, dass man das mit Logik nicht immer verstehen kann. Aber es gab natürlich auch viele Jahre, wo Investmentfonds massiv gestiegen sind und gleichzeitig Edelmetalle über Jahre dahin dümpelten. Also man muss immer genau erkennen, wo liegt die Zukunft. Das ist übrigens sehr wichtig. Das Risiko einer Kapitalanlage und die Entwicklung liegt immer in der Zukunft, niemals in der Vergangenheit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten gucken immer, was hat sich in der Vergangenheit wie entwickelt, und wenn es sich gut entwickelt hat, dann sind die Preise natürlich oben, dann kaufen sie, und wenn es sich schlecht entwickelt hat, dann sind die Preise unten und dann verkaufen sie. Und genau das Gegenteil wäre richtig, denn das Risiko liegt in der Zukunft. Wenn etwas hoch ist, wird es wahrscheinlich wieder runtergehen, wenn etwas unten ist, wird es wahrscheinlich wieder hochgehen. So einfach ist das. Wir kleben uns ja auch nicht an unserem Auto die Windschutzscheibe zu und sagen beim Fahren, brauche ich gar nicht wissen, ich sehe ja anhand des Rückspiegelbildes, wie es vorne weitergeht. Also so einfach geht es eben halt nicht. Gut, zur Frage, wie würde ich eine Summe in Edelmetalle investieren? Bei 100.000, hier geht es offenbar um einen Teil des Vermögens, aber egal wie. Ich hatte gesagt, man kann zum Beispiel Edelmetalle, Gold, Silber, Platin, die würde ich favorisieren, auch in Kanada investieren. Es geht jetzt nicht darum, weil ich hier in Kanada bin, aber ich weiß einfach, dass man hier in Kanada einen Vorteil hat. Man kann nämlich Edelmetalle ohne Mehrwertsteuer kaufen. Auch Silber und Platin eben. Gold ist ja auch in Deutschland mehrwertsteuerfrei. Und da ich einen Schwerpunkt gerade bei mittel- und längerfristigen Anlagen eher in Silber und in Platin sehe und nicht unmittelbar in Gold, also, denn da kann man wirklich erkennen, dass da die Preise exorbitant tief sind, bietet es sich an, eventuell tatsächlich auch in Kanada zu investieren. Ich selbst habe hier einen Händler, das ist ein deutscher ehemaliger Dresdner Bankmanager, der ausgestiegen ist und mittlerweile auch auf unserer Seite in seiner Denkstruktur sich entwickelt hat, und ich bin sehr froh darüber. Und der kommt aus Karlsruhe, lebt hier in Kanada, spricht eben halt auch Deutsch, und man kann dann hier Edelmetalle erwerben, und er handelt, das ist wichtig, er handelt, seine ganz seriöse Adresse, er handelt Metalle der Royal Canadian Mint, also der Königlichen Prägeranstalt in Toronto. Und das ist eine wirklich erste Adresse. Und dort kann man auch Metalle einlagern in Hochsicherheitslager außerhalb des Bankensystems. Diese Details muss man dann erfragen, wie das geht. Also es kann auf jeden Fall interessant sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es ist übrigens etwas anderes, als wenn ich sagen würde, ich kaufe meine Edelmetalle in Deutschland über ein sogenanntes Zollfreilager. Auch das geht. Man kauft also Edelmetalle nicht mehrwertsteuerfrei, sondern aufgrund der Tatsache, dass man es nicht in seinen Verfügungsbereich kommen lässt, ist noch keine Mehrwertsteuer pflichtig. Es bleibt in einem Zollfreilager, geht also juristisch gesehen nicht in die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland ein, sondern außerhalb der Grenzen. Aus zollrechtlicher Sicht ist das so. Und dann braucht man auch keine Mehrwertsteuern zu bezahlen. Hat aber das Problem, wenn man das Metall dann rausholen will aus diesem Lager, dass es dann steuerpflichtig wird. Das ist in Kanada nicht der Fall. Wenn man es in Kanada aus dem Hochsicherheitslager rausholen will, kann man das jederzeit tun. Und die Mehrwertsteuer muss dann immer noch nicht bezahlt werden, weil es schlichtweg mehrwertsteuerbefreit ist, das Metall an sich. Das ist schon ein Unterschied. Wer dann zum Beispiel in Kanada ein Grundstück hat, der kann es dann hier zum Beispiel im Boden verbuddeln oder was auch immer, eben halt privat einlagern. So, das zum Thema der Edelmetalle für mich nochmal so als Tipp. Natürlich kann man das auch in Deutschland machen, seine Edelmetalle investieren, wenn man das möchte und auch dem Standort da entsprechend noch so viel Vertrauen entgegenbringt. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber ich will auch jetzt hier nicht irgendwo in eine zu starke, ich sag mal so, unförderliche Situation hier rein argumentieren. Kommen wir zur nächsten und letzten Frage. Das ist ja mehr eine politische Frage, sehe ich gerade, die ist hier rein, aber das macht nichts. Bei der Gelegenheit kann ich das gleich mal ansprechen. Da heißt es, Herr Popp, warum sagen Sie nichts zur verfassungsgebenden Versammlung der BRID? Das ist eine Frage, die ich eigentlich ungern beantworte, aber ich möchte es trotzdem tun hier an dieser Stelle. Was ist das überhaupt? Eine verfassungsgebende Versammlung. BRID soll übrigens heißen Bundesrepublik in Deutschland. Das ist formal, juristisch übrigens richtig aus korrekt ausgedrückt. So würde ich es auch sehen, aber ich möchte gar nicht zu weit eingehen. Wir haben in Deutschland eine spezielle verfassungsrechtliche Situation. Interessanterweise habe ich gestern darüber gesprochen. Und das ist dahingehend, dass wir mit der Verfassung keine wirkliche Verfassung haben. Das Grundgesetz ist keine Verfassung, denn eine Verfassung ist ein Zustand, den jemand für sich selbst erklären muss. Wenn ich zum Beispiel gefragt werde, Mensch Andreas, wie ist denn deine Verfassung? Dann sage ich, ach, ich bin in einer recht guten Verfassung oder in einer schlechten Verfassung, fühle mich gerade nicht so wohl oder sonst etwas. Oder ich kann meine Mentalität erklären, meine Art und Weise zu leben. Das sind alles Fragen meiner eigenen Verfassung. Ich beschreibe mich und meinen Körper. Und genauso kann ich das natürlich auch für einen Volkskörper tun. Denn ein Staatengebilde kann man auch als Körper sehen. Und die Menschen, die dort leben, können ihre eigene Verfassung erklären. Das wäre dann eine Verfassung der Bundesrepublik Deutschland oder eine Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika oder eine Verfassung der République Française. Also das sind durch Verfassungen und die heißen immer der und des entsprechenden Landesverfassung der Bundesrepublik müsste es heißen. Aber es heißt Grundgesetz, das ist schon mal ein außergewöhnlicher Begriff. Und dann heißt es Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Für bedeutet, aha, da hat also nicht jemand seine eigene Verfassung erklärt, sondern sie wurde für jemanden erklärt, von jemanden. Und jetzt kommen wir natürlich in eine heikle Argumentationslage, die ich hier nicht zu sehr detailliert erklären will. Da findet man viel darüber. Es geht darum, dass wir ansehen in dem Grundgesetz den letzten Artikel, Artikel 146, und da steht sinngemäß drin, ich habe das jetzt nicht vor mir liegen, ich habe hier nur einen Zettel ausgedruckt vor mir, da steht ungefähr sinngemäß drin, dieses Grundgesetz verliert an dem Tag seine Gültigkeit, wenn das deutsche Volk sich in einer freien Entscheidung eine Verfassung gibt. Und das ist natürlich eine Sache, dass man daraus lesen kann, wir haben also irgendwie keine richtige Verfassung. Hier gibt es offenbar ein Souveränitätsproblem. Und das hat uns zum Beispiel Gregor Gysi auch sehr deutlich gemacht, der gesagt hat, wir befinden uns sogar nach wie vor noch in einer Art Krieg und haben noch, also in einem in einem Waffenstillstand quasi. Und wir haben also nie einen richtigen Friedensvertrag mit den Alliierten geschlossen. Und das ist schon ein Problem, was die Souveränität anbelangt. Das heißt also, die Souveränitätsfrage, die Gregor Gysi hier auf den Punkt gebracht hat, oder auch übrigens Wolfgang Schäuble, der gesagt hat, Deutschland ist zu keiner Zeit souverän gewesen. Das hat er ganz deutlich gesagt. Wir finden diese Daten im Internet, in YouTube. Ganz offen hat er das angekündigt in öffentlichen Reden. Also nicht irgendwie, dass das hier eine Verschwörungstheorie ist. Und ich glaube auch nicht, dass der Herr Schäuble oder der Herr Gysi jetzt die, wie nennt man das, Reichsbürger sind. Das ist ja auch so ein komischer Begriff, dass man die Menschen, die sich damit beschäftigen, als Reichsbürger bezeichnet. Eine völlig absurde Diffamierung, die natürlich der Fragestellung überhaupt nicht gerecht wird. Was ich damit sagen will, ist, wir haben also ein Problem diesbezüglich. Es gibt eine Möglichkeit nach einem Weltrecht, dass die Menschen sagen, wir machen eine Versammlung und werden jetzt unsere eigene Verfassung erklären und damit sogar einen eigenen Staat gründen oder ein eigenes Staatsgebiet oder zum Beispiel eine Sezession durchzuführen. Das bedeutet, das, was die Krim gemacht hat. Die Krim ist ja nicht von Russland annektiert worden, das wird zwar immer wieder gesagt, aber damit wird es immer noch nicht richtig, sondern sie hat sich schlicht und ergreifend als selbstständig erklärt. Und das ist eine Sezession. Und das, was Putin damals gemacht hat, das war nicht, dass er jetzt Krim überfallen und in die Annexion getrieben hat, sondern er hat dafür gesorgt, dass die Krim diese diese Sezession selbsttätig durchführen dürfte. Und da ja nun die westliche Wertegemeinschaft, die ja in der Ukraine tatsächlich massiv ihr Wesen treibt, dass die drohten tatsächlich dort vorzugehen gegen die Krim, die sich abgesondert haben von der Ukraine, hat Russland der Krim die Sicherheit für diese Sezession gewährt. Und das ergibt sich aus einem Friendly Act Anfang der 70er Jahre, als Russland Anfang der 70er Jahre, nachdem folgendes ist nach diesem Friendly Act, das ist ein internationales Recht, wenn ein Staat eine solche Sezession durchführen möchte, dann sind die Nachbarn dazu verpflichtet, dass diese völkerrechtliche, völlig korrekte Situation auch durchgeführt wird. Das heißt, dass Putin dort eingegriffen hat und hat dafür gesorgt, dass die Krim diese Sezession durchgeführt hatte, war nicht sein Recht, sondern das war seine völkerrechtliche Pflicht. Auch das wird nie argumentiert. Jetzt weiche ich viel zu weit ab. Was ich damit sagen will, es gibt die Möglichkeit, sich ein eigenes Staatengebilde zu schaffen. Und das geht über eine verfassungsgebende Versammlung. Nun ist aber die Problematik, dass wir eine Zeitqualität haben, wo ich die Rechtsstaatlichkeit eben in Frage stelle. Und die Zeitqualität zeigt, dass wir uns in einer Machtstaatlichkeit bewegen. Und ich kann nur davor warnen, das ist meine persönliche Meinung, jetzt in diesen Augenblicken mich dieser Situation tatsächlich zu widmen und zu versuchen, jetzt diese verfassungsgebende Versammlung tatsächlich durchzusetzen. Weil ich glaube, es ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt. Er könnte wieder kommen, aber dazu müssen wir wieder in Friedenszeiten sein. Das Interessante ist ja, dass die demokratischen sogenannten Strukturen uns gerade weismachen wollen, dass wir uns in einer Friedenszeit befinden und wir momentan von einer Corona-Situation übermannt wurden, also quasi einem Naturereignis. Wenn wir aber wissen oder das Ganze anders sehen, dass es sich hier nicht um Friedenszeiten handelt, sondern um Kriegszeiten und eine Shutdown-Situation, Waffe eingesetzt wird, um hier eine solche kriegerische Struktur gegen das Volk durchzusetzen. Das ist meine persönliche Meinung an der Stelle. Dann bekommt das Ganze natürlich einen anderen Zungenschlag. Und in dieser Phase, wo die, ich sage mal, Waffenträger der Staatsorgane, der Exekutive, die von dem Volk selbst bezahlt werden müssen, das ist ja die irrsinnige Situation, die dahinter steht, dass die tatsächlich in der Gewalt sind, uns an diesen Dingen zu hindern. Und aus diesem Grunde ist meine Antwort, Finger weg momentan von dieser verfassungsgebenden Versammlung oder auch von dem sogenannten gelben Schein. Auch das würde ich nicht machen. Ein gelber Schein ist die Möglichkeit, dass die Bürger, sich eine Staatsbürgerurkunde anfertigen lassen können und die bezieht sich auf das Jahr von 1913, glaube ich, war das. 12 oder 13 war das. Das war das sogenannte Reichs- und Staatsangehörigengesetz im alten Kaiserreich. Und das hat eben halt mit dem Dritten Reich überhaupt nichts zu tun. Das Gegenteil ist der Fall. Aber diese Feinheiten und Differenzierungen sind heute nicht mehr möglich zu diskutieren im Rahmen dieser Menschen, die hier momentan auf der Erde herumtaumeln. Das heißt, wir sind in einer Situation, die wir erstmal durchstehen sollten. Und deshalb meine Meinung, haltet euch davon frei, setzt euch auf die geistige Ebene, baut morphogenetische Felder auf, damit immer mehr Menschen angesteckt werden von der Wahrheit und von dem Wahrheitsdrang, um dann eine neue Zeitqualität zu schaffen, in der dann solche Möglichkeiten völlig friedlich wirklich auch umgesetzt werden können. Im Moment Finger weg. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts gesagt habe, womit ich mir jetzt wieder die Finger verbrenne, denn ich bin da wirklich sehr vorsichtig. Euch einen schönen Tag, drei lange Fragen. Bis dann. Ciao, ciao.